nehme, mitten im Sommer. Aber mir ging es in diesem Frühling oder im Mai, Juni irgendwo so, dass ich mich durch diese ganzen Auflagen, die wir ständig hatten, in allem irgendwann vorkam wie ein Vogel im Käfig und gedacht habe, ich muss jetzt innerlich einen Ausflug machen. Was mache ich denn? Und ich sollte gerade wieder eine Predigt für einen Sonntag vorbereiten. Und dann habe ich mir überlegt, mit wem könnte ich denn jetzt auf Reisen gehen, wo ich Sommer, Sonne, Wasser, Meer, Strand und echt Abenteuer erlebe. Und dann schoss mir Jona durch den Kopf und dann war das Predigtthema klar. So, weil ich gedacht habe, der kann jetzt nun mal nicht sagen, dass er wie ein Vogel im Käfig zu Hause saß. Bestimmt ganz und gar nicht. Ja, und ich beginne die heutige Predigt an euch mit einer Frage. Was meint ihr, was kann einen gottesfürchtigen Menschen derart erschrecken, dass er sich aus seinem Wohnort aufmacht, um ans andere Ende der Welt zu fliehen, ohne dass es einen Fluchtgrund gibt, wie Krieg, Verfolgung, Hochwasser oder Ähnliches? Was für einen Grund könnte man haben, alles stehen und liegen zu lassen? Naja, manch einer ist noch verliebt, ne? Lässt auch alles stehen und liegen und rennt ans Ende der Welt. Also, all das jetzt mal ausgenommen. In unserem Fall ist es tatsächlich Gottes Auftrag an seinen Propheten Jona. Dieser ist über den Inhalt des Auftrags seines Gottes derart erschrocken, dass er sich aufmacht in die nächste Hafenstadt, das ist in seinem Fall Joppe im Norden Israels. Dort kauft er sich ein Schiffsreiseticket, so steht es im Buch Jona, und er kauft dieses Ticket für eine Stadt am westlichen Ende des Mittelmeers, aus damaliger Sicht buchstäblich am Ende der Welt. Und die Stadt, die Bibelkenner wissen es, sie heißt Tarsis und liegt im heutigen Spanien. Gottes Auftrag an Jona war allerdings, geh nach Ninive. Das ist die Hauptstadt Assyriens und liegt im heutigen Irak, also in der entgegengesetzten Richtung. Jona aber dachte, Hauptsache weit weg von meinem Gott, weit weg von der Stadt, in die ihn sein Gott senden will. Das ist sein Plan. Nichts wie weg. Und die Frage ist einfach, was kann einen alttestamentlichen Propheten am Auftrag seines Gottes, dem er folgt, so entsetzen, dass er diesen unglaublichen Schritt unternimmt. Es ist ja kein gottloser Mann, der vor seinem Gott flieht. Es ist ein gottesfürchtiger Mann. Es ist ein Prophet. Es ist jemand, der im Dienst Gottes steht, der sagt, nichts wie weg. Und ich habe mich einfach wirklich gefragt, was entsetzt diesen alttestamentlichen Propheten? Und immer wieder, wenn ich das Buch gelesen habe, bin ich da zu diesem Ergebnis gekommen. Es war sein eigenes Weltbild und seine eigene Vorstellung von seinem Gott. Was war der Inhalt seines Auftrags? Mach dich auf den Weg und geh in die große Stadt Ninive. Ruf aus, was ich gegen sie vorbringen muss, denn ihre Bosheit steigt bis zu mir hinauf. Ein kurzer Blick in die Geschichte mag uns helfen, die Erregung Jonas vielleicht etwas zu verstehen. Die Assyrer und die Israeliten waren verfeindete Länder. Unendliches Leid brachten die assyrischen Kriegszüge über Israel und die umliegenden Völker und die umliegenden Länder. Die Assyrer waren eine Schreckensherrschaft, unter der die Menschen der ganzen Region litten. Und dennoch sendet Gott seinen Boten Jona zu diesem Volk und will, dass er den Menschen Ninives das drohende Gericht Gottes ankündigt, damit sie die Möglichkeit zur Buße und Umkehr haben. Ist diese Erwartung Gottes an seinen Boten Jona zu groß? Wie war wohl Jonas persönliche Beziehung zu seinem Gott? Vertraut? Konnte er wie David sagen, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen? War er bereit, wie Daniel, für seinen Gott in die Löwengrube zu gehen? Wir können nur rätseln. Was wir uns heute fragen können, ist, wie ist mein Verhältnis zu meinem Gott und Heiland Jesus Christus? Vertraue ich ihm? Glaube ich ihm, so wie ein Kind seiner Mutter seinem Vater vertraut? Das Neue Testament sagt uns ja zu, dass wir, die wir an Jesus Christus glauben, Gottes Kinder sind. Versetzen wir uns für einen Moment in die Situation des Jona. Wie würdest du auf diesen Auftrag Gottes reagieren? Geh nach Ninive und predige deinen Feinden die Liebe Gottes predigen und sie den Weg der Buße und Umkehr lehren. Bestimmt kennen wir alle das Wort Jesu aus der Bergpredigt. Segnet, die euch fluchen, und tut wohl denen, die euch hassen. Was würdest du tun, wenn du von Gott den Auftrag erhältst, geh zu dem Menschen, mit dem du die größten Schwierigkeiten hast, und erzähl ihm von der Liebe Gottes, erzähl ihm von Vergebung und Umkehr. Wie Jona den Koffer packen und fliehen? Oder würdest du es mit Verhandeln versuchen? So nach dem Motto, Herr Jesus, das kannst du von mir nicht verlangen. Du weißt doch, ich bin ein schwacher Mensch und du weißt, was dieser Mensch mir angetan hat. Bitte einen passenden Auftrag für mich. Manchmal denken wir so. Ein Beispiel im Neuen Testament habe ich gefunden, wo ein Gotteskind auch einen Auftrag von seinem Gott bekam, wo er erstmal dran geschluckt hat. Das ist Hananias, ein Christ aus Damaskus, der wurde von Jesus beauftragt, zu Saulus zu gehen und mit ihm zu beten. Und Hananias wurde ganz flau im Magen bei diesem Auftrag. Er wusste um Saulus Plan, mit Genehmigung des hohen Priesters, die Jesus-Jünger gefangen zu nehmen. Und was tut dieser kluge Christ aus Damaskus, als er den Auftrag von Jesus bekam? Geh zu Saulus und bete mit ihm. Er formuliert seine Bedenken gegenüber Jesus. Und Jesus liefert ihm Fakten, die die Angst des Hananias zerstreuten. Folgsam macht sich dieser auf den Weg zu Saulus. Eventuell immer noch mit dem komischen Gefühl im Magen. Er findet Saulus so vor, wie es ihm Jesus angekündigt hat. Hananias betet mit Saulus. Und wir dürfen lernen von ihm, Hananias sucht die Nähe Jesu und findet durch diese eine ehrliche Vertrauensbeziehung zu seinem Herrn, so dass er einen Weg wagt, der ihm eigentlich menschlich gesehen unheimlich erscheint, und bringt den Auftrag, den er von seinem Gott erhält, zu Ende. Es gelingt Hananias, seine überholte Meinung von Saulus zu revidieren. Und ganz ehrlich gesagt, menschlich gesprochen, beweist er echte Größe und zeigt, dass er die Botschaft Jesu verstanden hat. Hier können wir von Hananias lernen. Er hört nicht nur vom Wort Gottes, er kennt die Botschaft des Evangeliums, so wie Jesus sie lehrt, nicht nur, sondern er folgt dir auch, er geht. Wir alle wissen, wir Menschen gehen mit Herausforderungen ganz unterschiedlich um. Auch mit denen, in die uns Gott stellt. Jonas gibt viel Geld für eine Schiffskarte nach Tarsis aus. Er flieht. In Kapitel 1, Vers 3 im Jona-Buch heißt es, er flieht vor dem Angesicht seines Gottes. An dieser Stelle leuchtet etwas auf von der Gottesvorstellung des Jona. Er lebt wohl noch in dieser Vorstellung, sein Gott, der Gott Israels, hat seinen Machtbereich in Israel. Es ist ja der Gott Israels. Und wahrscheinlich war seine Hoffnung so im weit abgelegenen Tarsis, hofft er seinen Auftrag und auch seinen Gott los zu sein, weil Tarsis ja nicht mehr in den Machtbereich des Gottes Israels gehört. So seine menschliche Denke. Dass der Gott Israels Herr aller Herren ist und sein Machtbereich universell ist, erkennt der Prophet spätestens auf seiner Schiffsreise ans Ende der Welt. Gott begegnet seinem flüchtenden Propheten auf seiner Reise in einem gewaltigen Sturm, der selbst die seeerfahrene Schiffsbesatzung nach Gott rufen lässt, aus Angst vor dieser Naturgewalt. Jona scheint die Glaubenserfahrung, wie sie David gemacht hat und wir sie im Psalm 139 lesen können, noch fremd zu sein. David betet, wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtet wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Der Gott Israels, der Schöpfer, ist Schöpfer Himmels und der Erde. Er ist weder an Zeit und Raum gebunden, noch ist er territorial begrenzt, so wie es teilweise Glaubensüberzeugungen zu der Zeit gab, in der Jona gelebt hat. Ob das Jona langsam versteht? Noch eine Lektion lernt der flüchtende Prophet auf seiner Reise ans Ende der Welt. Ein persönlich ungeklärtes Verhältnis zu Gott kann Mitmenschen in Gefahr bringen. Bei Jona auf dem Schiff ist es die verzweifelte Schiffsbesatzung, die durch Gebet und Los den vor Gott Schuldigen für dieses Unwetter ausmacht, während Jona unter Deck schläft. Was für eine Ignoranz des Jona in dieser Situation, in der andere durch ihn in Lebensgefahr sind, schläft er. Sein Ungehorsam versperrt ihm den Blick für die Realitäten. Als die Seeleute ihn darauf ansprechen, bittet er sie, werft mich über Bord. Frei nach dem Motto, lieber sterben als auf Gott hören. Das entsetzt diese Seeleute, dass man so vor seinem Gott davonläuft. Sie versuchen ihn umzustimmen. Sie werben, kehr um zu deinem Gott, versöhn dich mit deinem Gott. Jona lässt sich von der Meinung dieser Männer nicht beeindrucken. So tun sie, um ihr eigenes Überleben zu sichern, mit schlechtem Gewissen, so steht es im Buch Jona, was Jona will. Sie werfen ihn über Bord. Und tatsächlich, der Sturm beruhigt sich. Lieber sterben, als die eigene Meinung ändern. lieber wegrennen, als anhand von Gottes Wort die eigene Überzeugung überprüfen. Es gibt solche Einstellungen, auch bei uns Christen. Diese hören sich heute meist so an: Das kann doch keiner von mir erwarten. Oder das kann ich niemals vergeben. Oder das haben wir immer schon so gemacht. Oder. Menschliche Ausflüchte, um der Stimme Gottes nicht zu folgen. Das ist garantiert keine Lösung für jemanden, der Jesus nachfolgen will, und auch nicht für einen Propheten im Alten Testament. Auch keine Lösung für Jona. Gott hat für seinen störrischen Propheten unter Wasser eine besondere Überraschung vorbereitet. Ein großer Fisch verschlingt ihn und dessen Magen wird zur Lernstube für Jona. Jona lernt: Es gibt keinen Platz auf dieser Welt, an dem ich nicht auf Gott treffe. Er lernt, Gott setzt die ganze Schöpfung in Bewegung, damit er, Jona, Vertrauen zu seinem Gott fasst. 3 Tage und 3 Nächte dauerte es, bis Jona erkennt, Gott ist immer noch da. Und dann lesen wir im Buch Jona: Und Jona betet zum Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches und sagte: In meiner Not rief ich zum Herrn und er antwortete mir. Ich schrie zu dir aus dem Totenreich und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe, ins Herz des Meeres und eine Strömung umgab mich. Alle deine Brandungen und Wellen begruben mich. Da dachte ich, ich bin vertrieben aus deiner Gegenwart. Dennoch werde ich deinen heiligen Tempel wiedersehen können. Ich versank in den Wellen und kämpfte mit dem Tod. Wasser umgab mich und Algen schlangen sich um meinen Kopf. Ich sank zu den Wurzeln der Berge und hinab in die Tore der Erde. Die waren für mich auf ewig geschlossen. Doch du, Herr, mein Gott, hast mein Leben aus der Grube herausgezogen. Als ich keine Hoffnung mehr hatte, dachte ich an den Herrn. Und mein Gebet drang zu dir in deinen heiligen Tempel durch. Die falsche Götter anbeten, verzichten auf deine Gnade. Ich aber werde dir laut danken, Opfer bringen und meine Gelübde halten. Denn die Hilfe kommt vom Herrn. Da befahl der Herr dem Fisch, Jona am Strand auszuspucken. Lektion gelernt. Gott erneuert seinen Auftrag. Jona, geh nach Ninive und predige. Und Jona geht. Er predigt, tut Buße und die Menschen hören und folgen seiner Predigt. Vom König bis zum kleinsten Mann. Sie tun Buße in Sack und Asche. Ein echter Erfolg. Von keinem Propheten im Alten Testament wird von so einem Predigterfolg berichtet wie von Propheten Jona. Doch Jona ist darüber nicht glücklich. Hören wir, was im 4. Kapitel des Jona-Buches steht. Doch Jona wurde darüber sehr böse und zornig. Er beklagte sich beim Herrn: Ach Herr, habe ich das nicht schon gesagt, bevor ich von zu Hause aufbrach? Deshalb bin ich ja fortgelaufen nach Tarsis. Ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du geduldig und voller Gnade bist, weil du das Unheil bedauerst. So mach nun meinem Leben ein Ende, Herr. Ich will lieber sterben, als zu leben. Daher der Herr antwortete ihm: Ist es recht, dass du so zornig bist? Da ging Jona an den Ostrand der Stadt und machte sich eine Laubhütte, unter die er sich setzte, um abzuwarten, wie es mit der Stadt weiterging. Seine erste Lektion: Gott ist universell, Gott ist überall, Gott ist allmächtig, hat Jona begriffen. Er läuft nicht mehr weg. Er setzt sich mit seinem Gott an Ort und Stelle jetzt in seiner Hütte auseinander, in einer Laubhütte außerhalb Ninives. Und er beklagt sich über die Bußfertigkeit der Menschen von Ninive. Na, das ist ein Prediger, ne? Predigt Buße, predigt Umkehr. Und alle hören auf ihn. Müsst ihr euch mal vorstellen, wie viele Menschen in Eisenhüttenstadt habt ihr schon die Botschaft von Jesus gesagt? Und jeder, der sie hört, würde glauben, würde kommen, würde sich taufen lassen und wäre heute Morgen hier im Gottesdienst. Aber da bräuchte man aber die Stadthalle. Und Jona sagt, genau das habe ich nicht gewollt, dass die sich bekehren. Das kann man sich fast nicht vorstellen. Aber ist es nicht manchmal so mit uns Menschen, dass wir so verhärtet sind? Er gönnt seinen Feinden die Gnade Gottes nicht, obwohl er selbst Gottes gnädiges Handeln erlebt hat. Ist es Neid? Ist es Extremismus? Ist es Rassismus? Ist es Narzissmus? Was plagt unseren Propheten Jona? Eines wissen wir, und das gilt auch heute: Menschen können untereinander sehr unbarmherzig sein. Sie neiden, sie meiden sich, sie verachten sich. Sie werfen sich gegenseitig ihr Versagen vor und wollen nicht sehen, was Gott ihnen und ihrem Nächsten schenkt. Bis heute gibt es solche Situationen, doch Jesus ruft seinen Jüngern zu: So soll es bei euch nicht sein. So sagt Jesus, so gebe ich euch nun ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Es ist ein elementarer Bestandteil des biblischen Glaubens: die Nächstenliebe und die Feindesliebe. Und ganz ehrlich, da kann einem schon mal die Spucke im Hals stecken bleiben. Und sag mal keiner, dass ihm das einfach so leicht fällt. Vor allem dann nicht, wenn es um Menschen geht, durch die man wirklich Böses erlebt hat. Wir wissen nicht, was Jonas Böses durch die Assyrer erlebt hat. Vielleicht musste er auf die Flucht, vielleicht hat er Geschwister verloren, vielleicht hat er die Eltern verloren. Wir wissen alles nicht. Verschweigt die Bibel alles. Das Buch Jona gibt uns einen Einblick in den Lehrsaal Gottes mit Jona. Damit Gottes Handeln und Gottes barmherziger Umgang mit Sündern er begreift, und wir alle, die wir heute dieses Buch lesen, auch begreifen. Wie sieht Gottes Lehrmethode für Jonas jetzt aus, als er unterm Laubhütchen sitzt? Und Gott der Herr ließ einen Rizinusstrauch wachsen, der sich über Jonas Kopf ausbreitete und ihm Schatten gab. Das linderte sein Unbehagen und Jona freute sich sehr über den Busch. Doch Gott ließ auch einen Wurm kommen. Am nächsten Morgen, bei Tagesanbruch, fraß sich der Wurm durch den Busch, sodass dieser vertrocknete. Nachdem die Sonne aufgegangen war, schickte Gott einen sengenden Ostwind. Die Sonne brannte auf Jonas Kopf, bis er matt wurde und sich den Tod wünschte. Ganz sicher ist es besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe, rief er. Da sprach Gott zu Jona: Ist es richtig von dir, wegen des Rizinusstrauchs so zornig zu sein? Ja, antwortete Jona, zornig bis zum Tod. Da sprach der Herr, dir tut es leid um einen Busch, obwohl du nichts getan hast, um ihn entstehen zu lassen. Er wuchs in einer Nacht und er verging in einer Nacht. Ninive aber hat über 120.000 Einwohner, die nicht zwischen links und rechts unterscheiden können, ganz zu schweigen von den vielen Tieren. Sollte ich eine so große Stadt nicht schonen? Ob Jona Vernunft angenommen hat? Hat er durch diese Rizinusbaumlektion begriffen, dass sein Gott, der Gott Israels, der Gott ist, der alle Menschen liebt? So wie er die Sonne aufgehen lässt über Gerechte und Ungerechte? Auch die, die Jona als seine Feinde verortet? Hat er irgendwann begriffen, dass Gott nicht den Tod des Sünders will, sondern seine Umkehr? Hat Jona begriffen, dass sein Empfinden, sein Denken und Handeln Gottes Willen nicht beeinflussen können? Hat er begriffen, dass Gott die Geduld, die Liebe und die Barmherzigkeit ihm, Jona, ebenso entgegenbrachte wie den Menschen in Ninive? Hat er begriffen, dass er als Prophet gesündigt hat und Gott ihn sucht? Jona ist lange tot. Wir haben eventuell mal in der Ewigkeit die Möglichkeit, uns mit ihm auf eine Bank zu setzen und diese Dinge mit ihm zu diskutieren, falls wir daran noch Interesse haben. Für unseren Glauben heute ist es wichtig, dass wir selbst nicht sind, so wie es im Psalm 32, Vers 9 heißt, seid nicht wie ein unvernünftiges Pferd oder ein Maultier, das Gebiss und Zaumzeug braucht, damit es folgt. Wen Gott liebt, den erzieht er, auch dich und mich. Wenn du dich mal wieder ärgerst über deine Glaubensschwester, über deinen Glaubensbruder, über irgendeinen Mitmenschen, wenn du ein Wort Gottes mit Aber zur Seite schiebst, denk an Jona und Gottes Schule mit ihm und sei bereit, ohne Zaumzeug Lernender zu sein. Amen.